NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Ulrich Kühn und mit dem renommierten Historiker Jörn Leonhardt. Denn es ist 80 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Und es gibt vermutlich Gründe, nicht einfach nur ein weiteres rundes Gedenken zu begehen, als wäre die Menschheit von der Katastrophe des Kriegs und von den unvorstellbaren Verbrechen, die damals namentlich auf deutscher Seite begangen worden sind, auf immer geheilt, wenn denn nur pflichtbewusst erinnert wird. Krieg ist monströse Gewalt, aber ist sie denn überwunden, wenn der Krieg endet? Oder entsteht eher ein Schein der Abwesenheit von Gewalt, die sich dann zurückzieht in die Kellernester des Verschweigens, Verdrängens und Vergessens? Wie auch immer, der Krieg ist uns wieder näher gerückt in Europa, das steht fest. Und was den scheinbar entfernten Weltkrieg angeht, Verbrechen und Traumata wirken fort durch Generationen, das wissen wir inzwischen. Was bedeutet es also, dass vor 80 Jahren der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist, mit der bedingungslosen Kapitulation am 7. Mai in Reims gegenüber den westlichen Alliierten, am 8. Mai dann in Berlin-Karlshorst gegenüber der Sowjetunion? Mein Gast Jörn Leonhardt ist Professor für neuere und neueste Geschichte an der Uni Freiburg, vielfach ausgezeichnet. Seine Geschichte des Ersten Weltkriegs, Die Büchse der Pandora, ist ein Standardwerk. Zuletzt erschienen von ihm Empires, eine globale Geschichte, 1780 bis 1920, gemeinsam mit Ulrike von Hirschhausen veröffentlicht, und sein Buch über Kriege und wie man sie beendet. Freue mich sehr, dass wir sprechen können. Herzlich willkommen, Jörn Leonhardt.
Hallo.
Wie prekär die eingeübten Rituale möglicherweise geworden sind, das konnte man vor ein paar Tagen schon sehen. In Torgau an der Elbe waren am 25. April 1945 US-amerikanische und sowjetische Soldaten zusammengetroffen. Und beim Gedenken hat sich jetzt gezeigt, dass dieser 80. Jahrestag wohl kein rein historisches Datum ist. Russlands Botschafter kam, trotz Streits über seine Teilnahme, und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer konfrontierte ihn mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das stieß nicht bei allen, die da waren, auf Wohlwollen. Was erzählt diese Episode über die fortwirkende Bedeutung des lange zurückliegenden Kriegs?
Naja, sie erzählt im Grunde genommen, wie gespalten auch bis heute in der deutschen Gesellschaft mit diesem Datum 1945 umgegangen wird. Und als Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, sich von Russland, dem russischen Angriffskrieg, distanziert hat, hörte man im Publikum eben Buhrufe. Das heißt, im Erinnern an dieses Kriegsende sind wir ganz schnell bei der Frage von Krieg und Frieden und unserem Verhältnis zu Russland in der Gegenwart. Und das ist ein bisschen wie eine Boje aus der Vergangenheit, die an die Oberfläche unserer eigenen Auseinandersetzungen im Augenblick kommt. Und ich vermute, dass wir das in den nächsten Tagen noch öfter erleben werden.
Lassen Sie uns in dem Gespräch trotzdem auch zurückschauen auf das, was damals geschah, und von dort uns dann vorarbeiten, sozusagen im Sinne der aufsteigenden Boje, ein tolles Bild, das Sie da gerade eben gewählt haben. Dass der Krieg verloren ging damals, das ahnten ja viele seit Stalingrad oder spätestens seit dem Scheitern der letzten großen Offensive der Deutschen bei Kursk 1943. Und doch hat er dann weitere 2 Jahre gedauert und die Zahl der täglich Gefallenen vervielfachte sich auf Strecke noch. Welche Motive, Glaubenssätze, Hoffnungen, Ängste waren es, die den Krieg weiter und immer noch weiter verlängerten?
Also ich glaube, es sind vor allen Dingen 2 wesentliche Faktoren. Das eine ist der Terror des Regimes gegen seine eigenen, wenn man so will, Bürger. Das verschärft sich ja im Verlauf des Zweiten Weltkriegs, so wie wir auch wissen, dass der Holocaust tief in diese Erfahrung des Zweiten Weltkriegs verwoben ist. Und das zweite, damit zusammenhängend, ist die sehr erfolgreiche Erzählung, die das Regime, das Terrorregime des NS fabriziert und die dann in die Erfahrung des Bombenkrieges, des Luftkrieges, die Angst vor der Vertreibung übergeht. Das heißt, der Glaube an den Endsieg, Sie haben das angesprochen, Endsieg in Anführungszeichen, der ist spätestens seit Stalingrad nicht mehr da. Und dann geht es um die Verteidigung der Heimat, in vieler Hinsicht auch um die Angst, dass das, was man gerade in Osteuropa selbst als Täter erlebt hat auf Deutschland, und das heißt eben auf die eigenen Familien, die eigenen Frauen, die eigenen Kinder, zurückfallen könnte. Und parallel dazu verschärft sich der Luftkrieg. Und ich glaube, diese Faktoren erklären, warum auch ein Krieg, an dessen Sieg man nicht mehr glaubt, dann mit entsetzlichen Konsequenzen bis in den Mai 1945 weitergeht. Im Übrigen ist es so, dass wir wissen, dass fast alle großen Kriege der Neuzeit gerade in der Endphase besonders blutig werden, weil es, selbst wenn man den Krieg nicht mehr mit einem Sieg entscheiden kann, vielleicht doch noch die Hoffnung gibt, für die Konferenztische ein günstiges Ticket zu bekommen. Und diese Hoffnung ist ja in der NS-Elite im Grunde genommen bis zum Schluss geblieben. Die Hoffnung auf den Seitenwechsel Großbritanniens für einen künftigen Krieg gegen den Bolschewismus. Solche Ideen hat es ja bis in den Mai 1945 gegeben.
Mhm. Als die Niederlage dann allmählich doch unabweisbar wurde, suchten die Spitzen des Regimes nach Erklärungen. Der Propagandaminister Josef Goebbels, der nach Stalingrad den totalen Krieg herbeigegeifert hatte, schrieb im März 1945 in sein Tagebuch, die militärische Elite habe versagt, die Generalität sei zu alt und verbraucht und überhaupt stehe sie dem nationalsozialistischen Gedanken- und Haltungsgut, so steht das da völlig fremd gegenüber. Wenn dem so war, dann fragt sich ja erst recht, warum noch so lange? Auch da war ja Beteiligung nach Goebbels Interpretation wieder besseres Wissen und Wollen.
Wobei man schon sagen muss, wenn man die Listen derer ansieht, die dann im Umkreis des 20. Juli verfolgt und hingerichtet werden, finden sich eben auch viele, wir würden heute sagen Nationalkonservative, die aber irgendwann mit diesem Regime brechen oder schon vorher gebrochen hatten. Und man sieht aber, dass eben in der Endphase des Krieges der radikale NS-Blick auf die alten Eliten und das heißt eben auch auf die alten militärischen Eliten doch nochmal deutlich zunimmt. Und eben auch die Bereitschaft, dann das zu tun, was Goebbels ja auch immer wieder im Tagebuch den kurzen Prozess nennt. Das Problem für viele Militärs bleibt, das wissen wir aus den Tagebüchern und Briefen, die Schwierigkeit, gegen den Diktator den eigenen Eid zu brechen und den aktiven Widerstand aufzunehmen. Also das, was man mit Stauffenberg dann verbindet, den man ja noch lange bis in die ersten Jahre der Bundesrepublik als Verräter stigmatisiert. Da wird er längst als Held des Widerstandes offiziell gefeiert und dann bleibt er trotzdem für viele Deutsche, auch für viele ehemalige Wehrmachtsangehörige doch ein Verräter. Das heißt, diese Nachwirkung des persönlich auf Hitler geleisteten Eides hat im Grunde genommen doch eine lange Nachgeschichte, die das Ende des Krieges aber eben auch noch bis in die frühe Bundesrepublik hineinreicht.
Das eine waren die Eliten und war der von ihnen geleistete Eid. Das andere war die breite Masse der Bevölkerung. Jetzt zitiere ich noch einmal, so schwer es fällt, Goebbels, nochmal das Tagebuch. Allmählich wird doch die Millionenbevölkerung der Reichshauptstadt etwas nervös und hysterisch. Das war im März 1945 ebenfalls. Wann war denn in Wahrheit der Rückhalt in der Bevölkerung verbraucht, trotz der Strategien, die Sie ja vorhin geschildert haben, die dafür sorgten, dass eine Bereitschaft dann doch eben blieb, diesen Krieg mitzumachen. Wann war es Schluss damit?
Also ich glaube, man muss differenzieren zwischen dem Glaube an einen noch möglichen Sieg und das erodiert eigentlich im Laufe des Jahres 1942 schon als die Offensive in Russland, in der Sowjetunion stockt. Und dann ist die Schlacht von Stalingrad, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil seit dieser Zeit einfach auch nicht zu leugnen ist, dass in Osteuropa der Krieg eigentlich nicht mehr zu gewinnen ist. Und dann kommt als zweiter Faktor ganz sicher dazu der beginnende Luftkrieg, über den ja lange gesagt wird, das könne gar nicht passieren. Die deutsche Luftwaffe würde das alles verhindern. Und der Luftkrieg trägt dann eben auch die Gewalt in die deutschen Städte. Und trotzdem bleibt diese Befürchtung, dass man selbst mit diesem Terrorregime am Ende vielleicht noch besser fährt als mit einer perhorszierten wilden Soldateska, die aus der Sowjetunion kommt, die berühmten, immer wieder zitierten asiatischen Horden. Und dahinter steht natürlich das Bewusstsein, dass die Gewalt, die man selbst ausgeübt hat, auf Deutschland zurückfallen kann. Und das führt nicht zum Glaube an den Endsieg, aber es führt zu diesem Willen, den Krieg, solange es eben geht, von der eigenen Heimat, in die man ja hofft, irgendwann zurückzukommen, abzuhalten. Das ist übrigens ein Mechanismus, den wir auch aus dem Ende des Ersten Weltkriegs kennen. Selbst als die Menschen, die Soldaten, nicht mehr an den Sieg glauben, beginnt so eine Art privates Motiv, die eigene Heimat so lange wie möglich vom Krieg zu verschonen. Das spielt auch für die Endphase des Zweiten Weltkriegs zusammen mit dem schon erwähnten Terror, mit der erwähnten Terrorpraxis eine wichtige Rolle.
Es gibt Fotos und Schilderungen jener letzten Tage, die einen heute noch anfassen, etwa vom norwegischen Journalisten Theo Findahl, der durch vormals elegante Berliner Straßen zog und feststellte, die seien ein stinkender Dschungel geworden. Ich zitiere mal ganz kurz aus dem, was er damals notiert hat. hat. Tote Pferde mit aufgeblähten Bäuchen spreizen alle vier Beine in die Luft. Abgerissene Menschenhände und Arme, verstümmelte Leichen und Leichenteile sind von den Explosionen über die Fahrstraße und gegen die Hauswände geschleudert worden. Überall Ruinen, Brandstätten, Tod und Zerstörung. Dieses Ende in Trümmern, Jörn Leonhard, mit dem letzten Aufgebot des Volkssturms aus Alten und aus Teenagern, das hat es ja zumindest den Deutschen unmöglich gemacht, das Narrativ des Ersten Weltkriegs nochmal aufzuzäumen, dass ein im Feld unbesiegtes Heer durch einen Dolchstoß daheim in die Niederlage getrieben worden sei. Wie war denn die Wahrnehmung direkt zu und nach Kriegsende? War da dieses Gefühl der Befreiung vorherrschend, das dann später Richard von Weizsäcker aufgerufen hat, 40 Jahre danach?
Also es hat dieses Gefühl der Befreiung sicher gegeben. Natürlich bei den Juden, die in Verstecken überlebt haben, bei den Zwangsarbeitern, bei all den Menschen, die vielleicht dann mit Ach und Krach noch einen Todesmarsch überlebt haben. Aber ganz sicher nicht, das wissen wir heute genau, sicher nicht bei den meisten Deutschen. Bei den meisten Deutschen ist das beherrschende Narrativ die Erzählung des Opfers. Entweder man ist Opfer des NS-Regimes gewesen, oder man ist Opfer von Zwangsvertreibungen gewesen, oder man ist Opfer des Bombenkrieges, des alliierten Terrorkrieges, wie es immer wieder genannt wurde, gewesen. Und das erklärt, warum es so lange für die Deutschen dauert, diese Erzählungen, die natürlich etwas Selbstentlastendes haben, also fast so eine Art Selbstexkulpierung, warum diese Erzählungen so lange angehalten haben. Man konnte die Schuld auch mit Hilfe der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse auf wenige Köpfe der Elite, wenn man so will, konzentrieren. Und die Personalisierung der Schuld bedeutete dann eine Entschuldigung für das ganze Kollektiv. Und erst mit diesen mühsamen Prozessen, für die eben auch die Weizsäcker-Rede eine ganz wichtige Wegmarke darstellt, ändert sich das. Aber Befreiung bleibt für die meisten Deutschen nicht das Wort der Stunde, sondern eher Niederlage und eben das Opfernarrativ.
Das Gespräch auf NDR Kultur heute mit dem Historiker Jörn Leonhard, 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, zumindest in Europa, andernorts ging er ja noch ein bisschen weiter. Ein Gedanke aus Ihrer Handreichung über Kriege und darüber, wie man sie beendet. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte man der Illusion angehangen, dieser monströse Krieg könnte ein War to End All Wars gewesen sein. Man könnte jetzt Schlüsse ziehen für ein friedliches Zusammenleben der Völker auf Dauer und nur zwei Jahrzehnte später dann doch der Zweite Weltkrieg. Das Maß und eine gewisse Großzügigkeit klüger sein könnten als das, was im Friedensvertrag von Versailles niedergelegt worden war. Das kann man Ihrem Buch entnehmen. Hat man denn 1945 gesehen, warum die Friedensordnung von 1819 gescheitert war und dann doch noch die nötigen Schlüsse gezogen?
Also mit Lernen aus der Geschichte ist das eine schwierige Sache, aber das Beispiel, das Sie ansprechen, ist eines, wo man es, glaube ich, doch fast bis auf eine personelle Ebene nachweisen kann. Sie haben den einen wichtigen Aspekt schon angesprochen. Nach der Erfahrung des Endes des Ersten Weltkrieges gab es einen Konsens, den Deutschen nicht wieder eine Entlastungserzählung zuzubilligen. Nach dem Ersten Weltkrieg wird Deutschland nicht besetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg überlebt nicht der Nationalstaat, sondern es ist eben eine bedingungslose Kapitulation. Und man könnte sagen, Deutschland verliert von mir aus bis zum 2+4-Vertrag von 1990 eigentlich seine Souveränität als staatliches Gebilde. Aber noch wichtiger ist der zweite Aspekt, nämlich die Einsicht von vielen Akteuren, die 1918 als junge Beamte erleben, dass die USA nicht ein zweites Mal so absent, so abwesend sein dürfen, wie sie es in vieler Hinsicht nach 1918 gewesen sind. Sie kommen dann zwar über den Dawes-Plan und das Hoover-Moratorium und den Young-Plan zurück, aber am Ende des Zweiten Weltkriegs steht eben der Marshall-Plan. Nun muss man dazu sagen, dass dieser Marshall-Plan, ohne den es die Demokratisierung Westeuropas vielleicht in dieser Form nicht gegeben hätte, auch deshalb möglich ist, weil die USA durch den New Deal und den Zweiten Weltkrieg zu dem, man könnte sagen, Superstate geworden sind, der sie eben nach dem Ersten Weltkrieg nicht waren. Aber dazu gehört das Bewusstsein, dass ein Frieden dann stabiler wird, wenn es einen Akteur gibt, der sich langfristig in einer solchen Konfliktregion engagiert, politisch engagiert. Man könnte sagen, kulturell engagiert und ganz sicher auch wirtschaftlich engagiert. Und das war die Rolle der Vereinigten Staaten nach 1945 in Westeuropa und in ganz besonderer Weise in der Bundesrepublik. Und vieles, was wir mit dem Begriff der Amerikanisierung als Etikett belegen, wäre ohne diese Entwicklungen undenkbar gewesen.
Es entstanden dann binnen weniger Jahre zwei deutsche Staaten, die einen recht unterschiedlichen Umgang mit der gemeinsamen Vergangenheit pflegten, das kann man wohl so sagen. In die Gegenwart gespiegelt, Herr Leonhard, welche Rolle spielen denn diese unterschiedlichen Bezugnahmen womöglich bis heute?
Ich glaube, sie spielen eine Rolle bis in die Gegenwart. Und das Beispiel, mit dem Sie unser Gespräch eingeläutet haben, beleuchtet das ja paradigmatisch. Es ist ein anderer Blick in den Gesellschaften der ostdeutschen Bundesländer auf Russland, auf die Sowjetunion, auf die Frage der besonderen Verantwortung. Es ist natürlich auch ein komplizierter Prozess für ganz Deutschland gewesen. Wir erinnern uns an dieses Beharren auf einer Sonderbeziehung zwischen Bonn, Berlin und Moskau. Der lange Abschied von dieser verflochtenen Geschichte hat uns ja immer wieder eingeholt, insbesondere nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges. Und trotzdem kann man offensichtlich diese spezifische Sozialisierung, diese spezifische historische Entwicklung der DDR, die ja eben, man könnte sagen, undenkbar gewesen wäre ohne das Tutorat der Sowjetunion, offensichtlich kann man das nicht so ohne weiteres hinter sich lassen. Und die Art und Weise, wie das die politische Kultur, aber eben auch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine prägt, vermischt, wenn man so will, das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg, den Blick auf den 8. Mai mit unserer eigenen Gegenwart und das heißt der Rückkehr des Krieges.
Und es kommt noch ein weiterer Faktor dazu in der aktuellen politischen Landschaft. Es regen sich geschichtsrevisionistische Bestrebungen, jedenfalls Versuche, das Gedenken ans Dritte Reich, das sogenannte Dritte Reich und den von ihm angezettelten Weltkrieg anders zu werten. Berühmt geworden geradezu, was der jetzige AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland dazu gesagt hat: Ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die 12 Jahre, aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in unserer über 1000-jährigen Geschichte. Und dann später in derselben Rede: Liebe Freunde, uns muss man nicht vom Unwert des Nationalsozialismus überzeugen. Wir haben diesen Unwert im Blut. Eine merkwürdige Formulierung. Was ist dazu aus der Sicht des Historikers zu sagen?
Ja, das ist genau das, was Sie völlig zu Recht als einen großen Versuch des Revisionismus bezeichnen. Und da gibt es ja innerhalb der AfD unterschiedliche Spielarten. Man könnte sagen, bei Gauland noch nationalkonservativ überprägt, bei jemandem wie Höcke ist es Planka-Revisionismus. Aber das eigentlich Erschreckende ist eben, dass offensichtlich in der Gegenwart das viele Deutsche nicht davon abhält, diese Partei zu wählen. Und damit stehen wir natürlich vor der Frage, wie stabil oder wie fragil ist diese bundesdeutsche Erinnerungskultur oder hat sie, wenn man ihr eine gewisse Stabilität zubilligt, hat sie einfach an relativem Gewicht angesichts von vielen anderen Problemen und Krisen in unserer Gegenwart verloren. Vielleicht hat es auch etwas mit einem Generationswechsel zu tun. Die Generation der Miterlebenden stirbt aus und damit wird natürlich auch die Authentizität der Erzählung eine andere. Probleme, mit denen die deutsche Gedenkkultur in den nächsten Jahren ganz sicher wird, ja, nicht nur leben müssen, sie wird antworten auf diesen Generationswechsel und auf diese andere Form der politisierten, polarisierten Debatte finden müssen.
Wie könnten diese Antworten aussehen?
Also meine ganz konkrete Erfahrung besteht darin, in dem Augenblick, in dem man mit Studierenden, und ich glaube, das würde genauso für Schülerinnen und Schüler gelten, an die Orte der Verbrechen geht, in dem Augenblick stellt sich auch eine andere Sicht ein, wird die Nachfrage, was wir wissen, was eine falsche Erzählung ist, was eine bloße Meinung zu diesen Verbrechen ist, drängender. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass uns das in der Bundesrepublik gelingen wird.
Richard von Weizsäcker, der damalige Bundespräsident, kam 1985 in seiner Gedenkrede im Deutschen Bundestag, wir haben vorhin schon darauf angespielt, zu dem Schluss: Es gab keine Stunde Null, aber wir hatten die Chance zu einem Neubeginn. Wir haben sie genutzt, so gut wir konnten. Man könnte in Klammern hinzufügen, allen personellen Kontinuitäten und manch anderem zum Trotz. An die Stelle der Unfreiheit, Das war dann der zentrale Satz in diesem Zusammenhang. Noch haben wir die demokratische Freiheit gesetzt. Jetzt findet das Gedenken 80 Jahre danach in einer tiefgreifend veränderten politischen Landschaft statt. Das haben wir eben schon besprochen. Die Demokratie ist auch im Westen, falls dieser Begriff noch trägt, in einer Weise unter Druck, die vor 40 Jahren vermutlich wenige vorhersahen. Die Erinnerungskultur scheint prekär zu werden. Sie haben es gerade angesprochen. Was kann denn helfen, Jörn Lehnhardt, damit die Lehren des Zweiten Weltkriegs, um dieses schwierige Wort der Lehre nochmal aufzunehmen, damit die so verstanden bleiben, dass die Demokratie als Staatsform des Ausgleichs und der Mitsprache intakt bleibt und möglichst auch ein zuträgliches, austauschend regelngestütztes, friedliches Miteinander der Staaten wieder in Kraft treten kann? Das ist ja ein bisschen zur Seite gerückt zurzeit.
Also man könnte sagen, das Erste, was dazu gehört, wäre eine große Portion Nüchternheit und Realismus, also weniger Wunschdenken. Und vielleicht haben die Deutschen aufgrund dieser besonderen Geschichte sehr lange an der Vorstellung festgehalten, dass man etwa sicherheitspolitisch mit den USA auf sicherem Grund fährt. Eine Entwicklung, die uns heute schon weit entfernt erscheint, aber das war noch bis vor wenigen Monaten der Fall. Und vielleicht müssen wir jetzt auch lernen, dass wir nochmal genau auf diesen Westen blicken. Und eine mögliche Antwort ist dann natürlich eine neue Rückbesinnung auf Europa und innerhalb Europas vielleicht auf diejenigen, auf die man sich ganz sicher verlassen kann. Und dann wäre schon der Blick auf Ungarn etwas schwieriger. Wir sind in einem Prozess, in dem, glaube ich, von liebgewordenen Sicherheiten man Abschied nehmen muss. Nicht nur sicherheitspolitisch im Blick auf die USA, sondern eben auch im Blick darauf, dass dieser Westen, zu dem die Bundesrepublik irgendwann gehören durfte und gehören wollte, in dieser Form als ein normatives Projekt nicht mehr existiert. Und die einzige glaubwürdige Antwort, die aber aus meiner Sicht auch wirklich ein großes Potenzial hat, ist Europa. Nur, dass wir dieses Europa eben weniger transatlantisch denken dürfen, denn diese Sicherheit ist uns abhanden gekommen.
Ich würde gern gegen Ende unseres Gesprächs nochmal zwei zentrale Einsichten Ihres Nachdenkens über Kriege und darüber, wie man sie beendet, aufgreifen, um die Gegenwart weiter zu beleuchten, nochmal aus einer etwas anderen Perspektive. Die erste Einsicht, wer glaubt, Kriege so planen zu können, dass dieser Plan dann auch aufgeht, der irrt, denn Ungewissheit und Zufall sind kriegsmitentscheidende Faktoren. Schon von Clausewitz so beschrieben, habe ich in Ihrem Buch gelernt und im Grunde gilt es bis heute. Und zweitens, wer Frieden will, muss irgendwann miteinander sprechen, denn irgendwoher muss eine Vertrauensbasis kommen. Haben Sie den Eindruck, dass diese fundamentalen Einsichten den jetzt Handelnden in dieser prekär gewordenen Situation präsent genug sind?
Das wünscht man sich als Historiker und gleichzeitig warnt man sich sofort selbst von einer falschen Selbstüberhöhung. Man kann nicht erwarten, dass diese historischen Einsichten sozusagen als Blaupausen politische Entscheidungsprozesse prägen. Für mich ist es natürlich verwunderlich, dass diese Erfahrung, die sich im 19. und 20. Jahrhundert immer wiederholt, dass jeder einmal ausgebrochene Krieg sich von jedem geplanten oder prophezeiten oder prognostizierten Krieg unterscheidet, dass diese Erfahrung immer wieder, wenn man so will, neu gemacht wird. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Militärtechnologie die Militärs immer zwingt zu sagen, aber diesmal wissen wir es ganz sicher, diesmal haben wir die besten Technologien, den besseren Willen, das bessere Nervenkostüm, die bessere Aufklärung oder was auch immer. Und trotzdem hat es sich wiederholt. Das ist, glaube ich, meine erste Antwort. Die ist an der Stelle sozusagen ziemlich illusionslos. Die zweite Frage, die Sie ansprechen, wie kann Vertrauen entstehen? Da bin ich nicht ganz so pessimistisch, einfach weil es in Kriegssituationen den Augenblick gibt, wenn wir an das deutsch-französische Verhältnis denken, wo es nicht allein um die Emotion geht, sondern auch um das Kalkül, dass man auf beiden Seiten sich eine Fortsetzung einer Gewaltgeschichte nicht mehr leisten kann. Zur deutsch-französischen Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen de Gaulle, Adenauer im Rahmen des Élysée-Vertrags gehört nicht allein diese, wenn man so will, emotionale, affektive Beschäftigung mit den Toten, sondern auch das Bewusstsein auf beiden Seiten, dass es im gegenseitigen Interesse ist, aus dieser militärischen, kriegerischen Konfrontation herauszutreten. Und erst wenn man diese Logik durchbrechen kann, bekommt Politik, bekommt Diplomatie eine echte Chance. Und ich wage nicht zu sagen, ob wir diesen Punkt im Ukraine-Krieg schon erreicht haben. Da würde ich sagen, stehen die Zeichen im Augenblick vielleicht eher nach einer Form von Diktatfrieden über die Köpfe der Angegriffenen hinweg. Und das erinnert dann vielleicht weniger an Versailles 1919 als an Brest-Litowsk. Und da wissen wir eben, dass solche Enden dann häufig nur ein Friedensversprechen sind, vielleicht ein Waffenstillstand für eine Generation. Und dann kann der Krieg auch wieder ausbrechen.
Letzte Frage. Auch wenn Sie eben selbst vor der Selbstüberhöhung der Historiker in sehr sympathischer Weise gewarnt haben, was empfehlen Sie der neuen Bundesregierung, das Ende des Zweiten Weltkriegs und alles, was folgte, im Blick für den Umgang mit den Konflikten der Gegenwart?
Ich glaube, die Bundesrepublik oder die politische Führung der Bundesrepublik sollte sich ihrer enormen europäischen, aber weit darüber hinausgehenden Verantwortung bewusst sein. Es ist kein Zufall, dass viele meiner amerikanischen Kollegen im Augenblick sagen, auf euch kommt es jetzt an, weil ihr alles in allem im Augenblick nicht nur eine funktionierende Wirtschaft habt, sondern ihr seid eben auch noch eine wirklich gut funktionierende Demokratie, trotz aller Probleme. Und daraus erwächst eine Verantwortung, nicht zuletzt im Blick auf eine, man könnte sagen, auf einen Sprung, den Europa jetzt machen muss, nämlich seiner strategischen und das heißt eben auch seiner sicherheitspolitischen Verantwortung gerecht zu werden. Und das heißt, einer Verantwortung gerecht zu werden, die auch funktionieren muss ohne die Vereinigten Staaten.
Sagt der in Freiburg lehrende Historiker Jörn Leonhardt. Herr Leonhardt, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Jörn Leonhardts Buch über Kriege und wie man sie beendet, 10 Thesen, ist bei CH Beck erschienen. Wirklich sehr zu empfehlen, wie übrigens auch all seine anderen Bücher. Und ich bin Ulrich Kühn, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
NDR Kultur.